Guten Morgen, liebe. Ich grüße euch ganz herzlich als Heilige und Geliebte und Auserwählte Gottes. So spricht Paulus die Gemeinde an und das sind wir. Das müssen wir nicht erst werden, sondern davon laufen wir los, wenn wir in Christo neu geschaffen worden sind. Nach 2. Korinther 5, Vers 17. Ja, und das Eingangslied, ja, für das ich auch danke, das hat mich erinnert, leider wird auch unter den Gotteskindern manchmal die Schöpfung als eine gefallene Schöpfung bezeichnet. Und den Begriff gibt's einfach nicht in der Schrift. Der Paulus spricht in Römer 8 davon, dass die Schöpfung der Vergänglichkeit unterordnet ist. Und in Römer 5 lernen wir, dass durch die Sünde des Adam eigentlich in die Schöpfung die Sünde hereingekommen ist. Und damit hat Gott in einem Gnadenakt die Schöpfung der Vergänglichkeit unterworfen. Stellt euch mal vor, es gäbe außer den Menschen keinen Tod. Das wäre nicht auszuhalten auf der Erde. Ja? Und so ist natürlich in der Schöpfung sind viele Rätsel, da gibt es Krieg unter den Tieren, die fressen sich gegenseitig und so weiter, die Menschen bringen sich gegenseitig um. Und trotzdem hat Gott der Schöpfung seine Herrlichkeit aufgedrückt. Ja, eine andere Herrlichkeit ist die der Sterne, eine andere Herrlichkeit der Sonne und des Mondes und so weiter. Und so hat der Herr Herrlichkeit drin gelassen. Warum? Weil der Mensch aufgrund dieser Schöpfung erkennen kann, dass es einen Gott gibt. Und Gott erwartet von keinem Menschen zunächst einmal diese Erkenntnis, weil es eine sichtbare Offenbarung ist. Ja. Und der Gemeinde hat er natürlich was ganz anderes geoffenbart. Da hat er sein Wort offenbart. Lest mal den Psalm 19. Ja, der fängt an, dass die Himmel erzählen und dann kommt ein paar Verse später, ab Vers 7, glaube ich, kommt dann die Wortoffenbarung Gottes dran. Ja? So hat Gott es fein säuberlich eingerichtet. Nun zum Thema die Zubereitung des Leibes Christi durch die ganze Schrift. Das klingt vielleicht auch etwas provokant, macht aber nichts. Wir beginnen mit Paulus' Worten aus seinem Brief an Timotheus. Das ist wahrscheinlich sein letzter Brief, den er in den Jahren 67, 68 nach Christus geschrieben hat, aus seiner zweiten Gefangenschaft. 2. Timotheus 3, 16 und 17. Ich lese etwas korrigiert nach dem griechischen Text. Alle gottgehauchte Schrift ist nützlich zur Belehrung, so heißt es wörtlich, Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit Gottes natürlich. Damit der Mensch Gottes, da bist du und ich gemeint, der Mensch Gottes passend sei oder werde oder allen Anforderungen gewachsen, zu was? Zu jedem guten Werke völlig geschickt. Und das völlig geschickt, das ist ein Begriff, der aus der Seemannssprache kommt. Und der heißt eigentlich seetüchtig. Ja? Und wir befinden ja uns oft in einem Meer der Gefühle, in einem Meer der Theorien in dieser Welt, in einem Meer von bösen Dingen. Und da braucht es, dass wir seetüchtig werden. Und uns darin in diesem Durcheinander richtig bewegen können, gottgemäß nämlich, sodass wir, ja, jeder an seinem Ort zum Beispiel ein Leuchtturm sein kann, wenn wir jetzt mal die Seetüchtigkeit sehen, ja, und dass wir, wenn die Menschen uns sehen, dass sie da eine Richtung auf Gott hin sehen in uns und dem, was wir sagen, was wir tun, was wir nicht tun, was wir nicht sagen. Die korrekte Übersetzung, alle gottgehauchte Schrift, die hat auch manche Kritiker so bewegt, dass sie sagen, ach ja, dann enthält ja die Schrift nur Wahrheit. Oder ist nicht alle Schrift gottgehaucht? In den meisten Übersetzungen steht ja, alle Schrift ist gottgehaucht. Aber es heißt, alle gottgehauchte Schrift ist Nütze zur Belehrung. Jedenfalls lernen wir aus diesem Wort, damit, das ist uns gegeben, damit ich, ja jedes Leibesglied, zu jedem guten Werk völlig zubereitet werden kann. Und da bedarf es der Belehrung aus aller gottgehauchten Schrift. Gleichsinnig schrieb Paulus auch schon den Römern in seinem letzten Reisebrief, etwa 58 nach Christus, also ungefähr 10 Jahre früher schon, ja, als er auf der Reise war, Richtung Rom, wo er dann auch gefangen genommen wurde. Römer 15, Vers 4. Römer 15, Vers 4. Denn alles, was zuvor geschrieben ist, also was vor Paulus geschrieben wurde, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir erstens durch das Ausharren darunter bleiben in den Verhältnissen, in die Gott uns reinstellt, und zweitens, und jetzt kommt was Kostbares, durch die Tröstung der Schriften oder Ermunterung der Schriftung die Erwartung haben, nicht bloß Hoffnung, sondern feste Erwartung durch alle Schriften. Wenn man jetzt ganz eng das fassen möchte, dann gibt es tatsächlich in dem Alten Testament nach jüdischem Verständnis, dem Tenach, gibt es die Schriften, die Ketuvim, wie das heißt. Es gibt die Tora, die Ketuvim, und dann gibt es noch die Propheten. Und die Ketuvim, da steht der Reihe nach Folgendes drinne: Psalmen als erstes Buch in den Schriften, Sprüche, Hiob, Lied der Lieder, Ruth, Klagelieder, Prediger, Esther, Daniel, Esra, Nehemia, 1. und 2. Chronik. Diese Schriften gehören im Hebräischen, in der hebräischen Bibel zu den Schriften. Ja. Mose hat von mir geschrieben, sagt der Herr Jesus. Ja. Zum Beispiel, Frage, wer brachte denn diese Schriften, natürlich das Alte Testament insgesamt, hervor, beziehungsweise wer inspirierte alle Schreiber der biblischen Bücher? Die Antwort ist sehr klar durch Petrus gegeben in 1. Petrus 1, 10 und 11. 1. Petrus 1, 10 und 11. Über welche Errettung Propheten nachsuchten und nachforschten, die von der Gnade gegen euch geweissagt haben. Er spricht natürlich hier die 12 Stämme Israels an, ja, zu denen war er ja gesandt, zusammen mit den Elfen. Forschend, auf welche und welcherlei Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, zuvor hindeutete, als er von den Leiden, die auf den Christus kommen sollten, und von den Herrlichkeiten danach zuvor zeugte. Und im 21. Vers von 2. Petrus 1, 2. Petrus 1, 21, da sagt Petrus, denn die Weissagung, also damit die ganze alttestamentliche Schrift und was jetzt an Briefen inzwischen vorhanden war, wurde niemals durch den Willen des Menschen hervorgebracht. Und jetzt heißt es richtig, nicht heilige Männer, sondern heilige Menschen Gottes redeten, getrieben vom Heiligen Geist. Ein Beispiel, die Hanna in 1. Samuel 2, Vers 6, die sagt, Gott tötet und macht lebendig. Er führt in den Scheol hinab und wieder herauf. Es war doch eindeutig dieser Frau geoffenbart worden durch den Geist des Christus, wie wir eben gelernt haben, ja, nach der Schrift selber. Die beiden Petrusworte bestätigen also für uns in der Stelle 2. Timotheus 3, 16 und 17, dass wirklich alle Schrift Gott gehaucht ist, nicht nur Teile darauf. Und deshalb dürfen wir auch definitiv so übersetzen, wie es in den meisten Übersetzungen angegeben ist, dass eben alle Schrift Gott gehaucht ist. Ja? Und Johannes 1, Vers 1 beweist uns ja, Gott war das Wort. Und später heißt, das Wort wurde Fleisch und so weiter und wohnte unter uns. Frage. Welchen Geist tragen alle Leibesglieder, die Söhne Gottes, in sich? Bitte? Denselben Geist, ja. Galater 4, Vers 6, klassische Stelle dazu, sagt Paulus, weil ihr aber was? Söhne seid. So hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt, der da ruft, Abba, Vater, geliebter Vater, also ist in dir und mir, wenn du in Christo eine neue Schöpfung bist, dann ist der Geist des Christus und damit er auch selber in uns gegenwärtig. Es ist also genau der Geist Christi, auf den alle Schriftoffenbarung zurückgeht. Kein anderer Geist durfte was offenbaren, was in die Schrift reinkam. Frage, rhetorisch natürlich, ist es dann nicht absolute geistliche Logik, dass wir, in denen Christi Geist ist, ja, er selber in uns wohnt, nach Römer 8, Vers 10 und 2. Korinther 3, Vers 17, das größte Interesse an allem entwickeln, was durch diesen Geist Christi hervorgebracht wurde. Ja, also alles, was der Geist Christi hervorgebracht hat, das muss unser Interesse fordern. Ja, weil sonst stimmt irgendwas nicht. Wenn wir sagen, ach, das ist nicht so wichtig und das ist noch weniger wichtig, ich konzentriere mich nur auf das und jenes in der Schrift, ist irgendwo falsch. Ja. Schrieb nicht Paulus den Korinthern, als sie bezüglich der Lehrer und sicher auch, was jene in der Versammlung entsprechend gepredigt haben, ja, auch in Korinth. Da war auch zum Beispiel der Petrus und der Apollos und Paulus und andere Brüder haben dort Dienst getan. Jeder hatte seine Schwerpunkte, über die er gepredigt hat. Und da haben sie einen Streit bekommen und die einen haben gesagt, ja, ich bin des Petrus und ich bin des Apollos und nicht des Paulus. Und die ganz Schlauen haben gesagt, ich bin des Christus. Da waren sie aus allem raus. Ja. Versteht ihr? Und jetzt schreibt Paulus 1. Korinther 3, 21 bis 23 ein gigantisches Wort. Entschuldigt, wenn ich so einen Begriff dazu wähle. Ihr werdet gleich sehen, warum. 1. Korinther 3, 21 bis 23. So rühme sich denn niemand in Menschen, heißt es wörtlich. In Menschen, also in denen, die da predigen. Wenn ihr jetzt begeistert wäret von mich, von mir, dann wäre was falsch. Ja? Also, so steht es einfach da. Rühme sich niemand in Menschen. Warum? Denn alles ist euer. Alles ist euer. 22. Es sei Paulus oder Apollos oder Kephas, es sei Kosmos oder Leben oder Tod, es sei Gegenwärtiges oder Zukünftiges. Alles ist euer. Ihr aber seid Christi, Christi aber ist Gottes. So, Gott, Christus und dann jedes einzelne Leibesglied. Es gibt nur drei Ebenen in der Schöpfung für die Gemeinde. Ja? Gott, der Vater und der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, dessen Glieder an seinem Leib wir sind. Diese drei Ebenen. Niemand darf sich irgendwo dazwischen schieben. Und wir müssen Acht haben, dass das nicht passiert. Und zudem wurde durch Paulus die Schriftoffenbarung Gottes zum Vollmaß gebracht. Paulus schreibt Kolosser 1, 24, 25 die bekannten Verse, die ihr sicher alle auswendig könnt, zumindest dem Inhalt nach. Jetzt freue mich ich mich, und jetzt müssen wir hier, wer will, kann es sich unterstreichen, in den Leiden. Er sagt nicht an den Leiden. Wir müssen uns nicht an Leiden freuen, aber wir dürfen lernen, uns in Leiden zu freuen. In den Leiden für euch und ergänze in meinem Fleisch, was noch rückständig ist von den Drangsalen des Christus für seinen Leib, das ist die Versammlung. deren Teil wir jetzt hier auch sind, ja, deren Diener ich geworden bin nach der Verwaltung oder der Haushaltung Gottes, die mir in Bezug auf euch gegeben ist, um das Wort Gottes zum Vollmaß zu bringen. Das heißt, was der Geist des Christus dem Paulus gegeben hat, ist das Vollmaß des Wortes Gottes. Aber eben nicht das Ganze, nur die Fülle des Wortes. Ja, unsere älteren Brüder haben das auch entsprechend mit Vergleichen versehen. Da komme ich gleich zu sprechen drauf. Dass er das ganze ihm offenbarte Evangelium, eben sein Evangelium, von Anfang seines öffentlichen Reisedienstes predigte, bezeugt Paulus am Ende seines letzten Reisebriefs. Eben dieses Vollmaß des Wortes, Römer 15, Vers 18 und 19. Römer 15, 18 und 19. Dort sagt Paulus, denn ich werde nicht wagen, etwas von dem zu reden, was Christus nicht durch mich gewirkt hat, zum Gehorsam der Nationen, und jetzt kommt, durch Wort und Werk. Wir können also Wort und Werk nicht trennen. Ja? Wort und Werk. Also was der Paulus gepredigt hat und was er getan hat, in der Kraft der Zeichen und Wunder, in der Kraft des Geistes, so dass ich von Jerusalem an und ringsumher bis nach Illyricum, und es reichte nach alten Karten bis vor die Toren Wiens. Ja? So weit hoch ist der Paulus sogar in seinen Reisen gekommen. Das erwähnt er nur an dieser Stelle. Ja? In der Apostelgeschichte finden wir das nicht. Also bis dahin, und jetzt, was hat er da gemacht? Das Evangelium des Christus zum Vollmaß gebracht habe. Dort steht genau derselbe Ausdruck wie in Kolosser 1, 24, 25. Das heißt, Paulus hat von Anfang an den ganzen Christus, alles, was er beinhaltet, von Anfang an ab seinem öffentlichen Predigen gepredigt, der Gemeinde. Ja? Und deshalb finden wir in allen Briefen die ganzen Merkmale, was das in Christo sein bedeutet, was die Zielangabe für unser Leben und so weiter ist, was die Zielangabe für die ganze Schöpfung ist. Zum Vollmaß gebracht. Die ganze schriftliche Gottesoffenbarung können wir durchaus mit einem kompletten Haus vergleichen. Der hinkt natürlich, der Begriff, aber man kann es doch einmal tun. Und zwar, wobei Christus durch Paulus das Dach für das Haus geliefert hat. Ja. Nicht Johannes mit der Offenbarung. Und die Brüder haben gern gesagt, die Offenbarung ist nur das hinterste Buch in der Schrift, aber nicht das letzte Buch. Ja. Das letzte Buch ist die Vervollständigung der Gottesoffenbarung durch Paulus. Und wenn wir ganz genau lesen, merken wir, dass die Offenbarung nichts anderes ist als die Fortsetzung der Prophetie des Alten Testaments für Israel und auch die Nationen und die Schöpfung. Ich kann das leider jetzt nicht verbreitern, das müsst ihr mir jetzt einfach glauben. Ja, und wir sehen ja, dass zum Beispiel die Kapitel 1. Korinther 15 und Epheser 1, um nur zwei Beispiele zu nehmen, sehr weit über die Offenbarung Jesu Christi, also dem hintersten Buch, rausreichen. Nämlich bis ganz zur Vollendung, bis alles, bis Gott alles und in allen ist. Oder Gott allen alles ist. Frage, wohnen wir auf dem Dach eines Hauses? Sicher nein. In der Regel wohnen wir drin im Haus. Ihr versteht, was ich meine mit dem Bild. Ja? Wenn ich mich also nur mit dem Dach beschäftige, dann hat man den Eindruck, man würde auf dem Dach wohnen. Und da kommt ja auch der Regen ran. Wenn wir aber im Haus drin sind und das Dach über uns ist, dann ist alles in Ordnung. Und noch besser ist natürlich, wenn der Christus in unserem eigenen Haus alle Zimmer bewohnen darf. Ja? Nicht nur den Keller oder die Nebenräume, ja? Sondern alle Haupträume. Ihr versteht, ja? muss ich mir selber auch immer wieder sagen. Paulus schreibt dem Leib des Christus aus dem Gefängnis in ungefähr im Jahr 63 aus Epheser 2. Vers 19 bis 22. Dort sagt er, also seid ihr denn nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen. Ja, davon haben die Brüder, die das Bild genommen haben von dem Haus, haben die das auch hergenommen, dieses Bild. Die Hausgenossen Gottes, aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Propheten sind die des Alten Testaments. In dem Jesus Christus selbst Eckstein ist, oder Haupt der Ecke, in welchem der ganze Bau wohl zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in welchem auch ihr mit aufgebaut werdet zu einer Behausung Gottes im Geist. Ja. Paulus verwendet hier ein Bild für das, was am Ende rauskommt, ja, wenn der Christus alles unter sich als Haupt gebracht hat, dann ist das Haus Gottes fertig. Ja. Und dann übergibt er sich, also das ganze Haus im Bild, dem Vater. Nach 1. Korinther 15, 24 bis 28. Jetzt frage ich mal auch wieder eher rhetorisch zur Betrachtung der Schrift. A, gibt es Prioritäten bei der Betrachtung der Schrift? Würde ich sagen, ja, die gibt es. B, muss die Schrift nicht einzelnen Gruppen, also verschiedenen Adressaten, zugeteilt werden? Hundertprozentig, ja. Weil wenn wir alles in einen Topf reinmachen und umrühren, dann kommt dabei nichts Gutes heraus. Beweist ja die Kirchengeschichte. C, müssen wir nicht fragen, was, wem ist was, zu welchem Zeitpunkt und zu welchem Zweck geschrieben? Logisch, ja, das macht's ja aus. Wir müssen rausfinden, was hat Gott wem, zu welcher Zeit, für welche Zeit und zu welchem Zweck geschrieben. Dreimal hundertprozentig Ja zu diesen Fragen. Jetzt kommt noch eine rhetorische Frage. Kann ich also daraus folgern, dass wir, also aus unserer menschlichen Perspektive, einzelnen Schriftteilen eine Wertung im Sinne von wichtiger und unwichtiger geben können? Ganz sicher nicht. Ja, weil sonst würden wir bestimmen, was für uns wichtig ist und was für uns nicht wichtig ist. Das wollen wir doch unserem Gott überlassen. Deshalb hat er uns eine ganz Offenbarung gegeben. Also hier müssen wir ganz klar Nein sagen. Wir haben nicht das Recht, obwohl der Herr von uns will, dass wir genau darauf achten, was ist wem, zu welchem Zweck und für welche Zeit geschrieben. Wir dürfen daraus keine Wertung ableiten, indem wir sagen, wichtig, unwichtig, ja? Sondern nur sagen, was hat Gott im Einzelnen gesagt. Eine Wertung von Schriftteilen können wir auch nicht aus Paulus' Worten in 2. Timotheus 2, Vers 15 ableiten, wo Paulus schreibt, befleißige dich, 2. Timotheus 2, 15, dich selbst Gott bewährt darzustellen als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit recht zuteilt. Kann man das übersetzen oder in gerader Richtung schneiden? Und das hat den Sinn zu unterscheiden, was gehört dahin und was gehört dorthin. Da muss ich eine Scheidung machen, also schneiden. Aber das heißt nicht, ich muss das Wort zerschneiden und einzelne Teile wegwerfen, weil die nicht für mich sind. Direkt nicht, zumindest. Im gerade Schneiden wichtig, mit anderen Worten richtig einordnen, zuordnen an die betroffenen Adressaten, lässt sich keinesfalls ein Werten hineinlesen. Ein Beispiel, Ich lese, sage jetzt mal nicht, was steht, aber ihr werdet es jetzt gleich merken. Glückselig, erstens, der da liest, und zweitens, die da hören die Worte der Weissagung, und drittens, bewahren, was in ihr geschrieben ist. Denn die Zeit ist mit Händen greifbar nahe. Wo steht es? Offenbarung 1, Vers 1. Ja? Wenn wir das Buch lesen, dann merken wir, das hat im Grunde mit der Gemeinde zunächst überhaupt nichts zu tun. Die kommt da gar nicht vor drin. Ja? Da kommt Israel hauptsächlich drin vor und die Nationen und so weiter. Ja? Und trotzdem hat Gott vorne dran den Satz geschrieben, glückselig, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist. Denn die Zeit ist mit Händen greifbar nahe. Bewahren heißt nicht, ich soll nach der Offenbarung leben, steht da nicht da. Ich soll das, was da drin steht, bewahren. Warum? Weil die Gemeinde irgendwann einmal in eine Zeit reinkommt, wo diese Dinge beginnen, mit Händen greifbar zu werden. Sind wir da nicht drin? Wenn wir in die politische Landschaft sehen und was heute in der Technik und so weiter möglich ist, dann müssen wir sagen, Offenbarung 3,10 könnte heute beginnen. Weil alles, was der letzte Weltherrscher dazu braucht, um eine Gewaltherrschaft auszuüben, das gibt's schon. Nur er selbst, der letzte Weltherrscher, ist noch nicht da. Aber die Sachen, die er verwenden kann, um die ganze Menschheit in Knechtschaft zu bringen, die sind alle da. Ja, glückselig, der da liest, das sind alle die gemeint, die Schrift lesen. Und wenn wir sagen, ja gut, weil die Schrift da nicht von der Gemeinde redet, lasse ich das weg. Und dann würde ich ja auch Dinge weglassen, die mit Israel zu tun haben. Ja, und wer ist denn Israel? Ist doch die Ehefrau des Christus, oder? Wenn ich jetzt das machen würde, dann würde ich eben die Schrift zerschneiden. Ich würde zwar Richtiges feststellen, aber das Falsche mit dem Erkannten tun. Ja? Abschneiden und wegtun und nicht mehr betrachten. Paulus gibt uns ja vor, wie wir uns diesbezüglich verhalten sollen. In seinem wahrscheinlich letzten Brief an Timotheus schreibt er zweimal bewusst Folgendes der Gemeinde ins Stammbuch. 2. Timotheus 2, 7 und 8. Ich möchte jetzt die Verse lesen und dazwischen rein nummerieren und entsprechende Kommentare einfließen lassen. 2. Timotheus 2, 7 und 8. Bedenke, was ich sage, denn der Herr wird dir Verständnis geben in allen Dingen. Das heißt, er wird schrittweise die ganze Schrift dir offenbaren. Ja? Was im Alten Testament noch verschwommen teilweise und verdeckt berichtet ist, beleuchtet durch das, was er von Paulus gehört hat, führt zu einem Verständnis des gesamten Planes Gottes. Ja? Den konnte ja Paulus und musste ihn auch nicht wiederholen, ja? Sondern er hat drauf zugegriffen und hat gesagt, guck mal da und da und da, lies mal nach. Und ich sag dir, wie es zusammenpasst. Ja? Also lesen wir Folgendes. Denn der Herr wird Verständnis geben, schrittweise in der ganzen Schrift. Und jetzt sagt er, halte im Gedächtnis Jesus Christus. Und jetzt kommen drei Punkte nacheinander. Erstens, auferweckt aus den Toten. Das ist eines der Merkmale des Christus, die durch die ganze 2000 Jahre Kirchengeschichte am meisten torpediert wurde. Gleich nach der Auferstehung wurde die Verschwörungstheorie in die Welt gesetzt, mit Geld. Ja? Die Jünger haben den Herrn geklaut, als wir schliefen. Damit haben die Soldaten ihr eigenes Todesurteil besiegelt. Und dann haben die Pharisäer gleich gesagt, braucht keine Angst haben, wir gucken schon, dass euch nichts passiert. Ja, die wären eigentlich in Kopf kürzer gemacht worden, nach römischem Recht. Wachvergehen hatte mindestens 3 Tage Bau zur Folge bei der Bundeswehr. Ja. Also, auferweckt aus den Toten, bis heute das meist geleugnete Alleinstellungsmerkmal, selbst im christlichen Bereich. Man darf nicht mehr über Jesus reden. Es könnte ja irgendwelche anderen religiösen Leute kompromittieren und durcheinander bringen. Zweitens, aus dem Samen Davids. Das ist etwas, was uns zunächst mal verwundert, aber völlig logisch ist, denn das ist der Hinweis auf das Königtum Jesu Christi auf dem Thron Davids im Tausendjahrreich. Deshalb sagt der Paulus hier, aus dem Samen Davids. Und wenn ein Israelit sagt, es kommt einer aus dem Samen Davids, dann denkt er sofort an die Königsherrschaft, die im Alten Testament durchgängig an allen möglichen Stellen berichtet ist. In Lukas 1, 32, 33 wird der Maria gesagt, dieser wird auf dem Throne Davids sitzen und herrschen in die Zeitalter. Genau dieser Hinweis von Paulus. Und wenn ihr Römer 11 lest, das Bild von dem Ölbaum mit den Zweigen und so weiter, da vergattert Paulus die Gemeinde, passt bitte auf und glaubt ja nicht, ihr seid jetzt an die Stelle Israel gesetzt worden. Sondern denkt dran, Gott macht die Geschichte mit Israel weiter, auch wenn er sie jetzt unterbricht, um euretwillen und um der ganzen Schöpfung willen. Römer 11. Ab Vers 11 kann man das nachlesen. Also zweitens, aus dem Samen Davids. Drittens, und jetzt kommt sozusagen die Art der Betrachtung der Schrift für den Leib des Christus. Nach meinem Evangelium. Das heißt, was Paulus geoffenbart wurde, ist der Schlüssel, ja, um die übrige Schrift richtig einordnen zu können. Für uns, für die Gemeinde. Und das wurde ja dem Paulus direkt geoffenbart. Galater 1, 15 und 16 und dann 2. Timotheus 1, 13 und 14 zum Beispiel. Oder 2. Timotheus 1, 9 bis 11. Die nächste Stelle, die ich lesen möchte, die ist ähnlich aufgebaut und steht in 2. Timotheus 4, 1 bis 3. Dort sagt Paulus, es ist fast ja, eine juristische Formulierung an der Stelle, ich bezeuge ernstlich erstens vor Gott und Christus Jesus. Ihr seht wieder diese Hauptesordnung, Gott oben, dann der Christus. Und jetzt steht als nächstes da, A, der im Begriff steht, Lebendige und Tote zu richten. Und B, bei seiner Erscheinung, das ist die Entrückung, da kommt er ja nicht auf die Erde, sondern er erscheint nur in den Wolken für den Leib und holt den weg. Bei seiner Erscheinung und C, seiner Königsherrschaft. Ja, wir finden also die Hoffnung, die Erwartung der Gemeinde hier und die Erwartung Israels in einer Versgruppe. Dann sagt er, herolde oder predige das Wort völlig unverändert, was ich dir gesagt habe. Steh hin in gelegener und ungelegener Zeit, überführe, strafe, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Denn es wird seine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Lüsten sich selber Lehrer aufhäufen werden, indem es ihnen in den Ohren kitzelt. Das heißt, diese Ordnungen, die der Paulus in diesen beiden Versgruppen nennt, die werden unter Beschuss geraten. Und der Feind wird versuchen, ein frommes Durcheinander herzustellen. Und das, was wir hier lesen, zusammen mit Römer 15, Vers 4, Und 2. Timotheus 3,16 und 17, das ist das Betrachtungsprinzip der ganzen Schrift für uns als Leibesglieder. Ja, nach diesem Schema, nach diesem geistlichen Schema sollen wir die Schrift betrachten. Ja, wir sollen Jesus Christus im Gedächtnis halten. Erstens, was er schreiben ließ, der Christus, durch die Propheten, dann die 12 Apostel Israels, Paulus, den Apostel der Nationen. Zweitens, während seines ersten Kommens auf der Erde gepredigt hat und getan. Und drittens, was er gegenwärtig und zukünftig tun wird. Und zwar in der Reihenfolge A, mit seinem Leib, mit seiner Ehefrau Israel und mit dem Rest, mit dem ganzen Kosmos, mit den Nationen und dem Kosmos. Damit ich aber die schriftgemäßen Zuteilungen machen kann, die Wahrheit, das Wort der Wahrheit richtig schneiden kann, dazu muss ich die ganze Schrift durcharbeiten. Das kostet natürlich Zeit und geistliches Wachstum, sonst geht es gar nicht. Mache ich das nicht und überlasse es anderen Leuten, die für mich das einteilen, ja, dann habe ich das Risiko, dass die mir auf eine falsche Fährte bringen, dass die Schwerpunkte setzen, die Schrift gar nicht setzt. Und dann fangen wir an, das Wort zu zerschneiden. Und das kann nicht sein. Genau durch diesen geistlichen Prozess im Durcharbeiten der ganzen Schrift steckt, dadurch wird jedes einzelne Glied am Leib des Christus zubereitet und der Christus in ihm ausgestaltet, der die ganze Weissagung hervorgebracht hat. Und der Paulus hat nicht umsonst in Galater 4 Geburtswehen um die Galater, ja, weil die haben eben auf bestimmte Leute gehört und nicht auf das Ganze, was der Paulus ihnen gepredigt hatte, und sind dann auf Abwege geraten. Wenn du und ich als einzelnes Glied am Leib des Christus wachsen, dann wächst der ganze Christus gleichzeitig in die Vollendung hinein. Und deshalb hat ja auch Paulus die 5 Dienste gegeben nach Epheser 4, 15 und 16. Und in Kolosser 1, 27 und 28, das möchte ich auch noch lesen, Kolosser 1, 27 und 28, dort schreibt Paulus, denen Gott kundtun wollte, eben seinen Heiligen, welches der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses ist unter den Nationen, welches ist Christus in euch, die Erwartung der Herrlichkeit, den wir verkündigen, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, damit wir jeden Menschen zielausgerichtet in Christo darstellen. Das heißt eigentlich ausgerichtet auf das eine Ziel darstellen. Also zunächst mal geht es hier um den Leib des Christus, wer dazukommt. Aber im vollendenden Sinne wird es ja mit jedem Geschöpf passieren, ja, dass es in die Fülle des Christus hineingeführt werden soll. Und dazu wird der Herr auch seine Gemeinde verwenden, jenseits unseres Lebens hier unten, wenn er seinen Leib zu sich gezogen haben wird. Und dadurch bekommen die Leibesglieder auch eine geistliche Zusammenschau. Darum betet ja auch Paulus, dass wir die bekommen. Dass wir von unserer irdischen Blickrichtung auf eine von Gott her gerichtete Blickrichtung umgepolt werden. Dass wir Dinge aus Gottes Augen sehen. Dass wir auch in unsere Elende von oben sehen lernen. Ja? Dass es einen Sinn hat, auch wenn es wehtut und es nicht erklärt werden kann. Und wir erleben ja viel Elend, ohne dass wir daran schuld sind. Ja, wenn wir den Hiob betrachten, wenn wir selbst den Abraham betrachten, der seinen Sohn opfern musste, ja, das machte ja überhaupt keinen Sinn, nach dem, was ihm verheißen war. Und trotzdem hat der Abraham geglaubt und hat gesagt, wenn ich den umbringen muss, dann muss Gott den aus den Toten auferwecken, weil er hat gesagt, das ist dein Erbe. Und glaubt ihr, dass dem Abraham nicht das Herz zerrissen hat, als der Sohn fragt, wir haben alles zum Opfern, aber das Tier fehlt noch? Versteht ihr? Ja, und in solche Situationen, da kommt ja jeder irgendwo auch mal in seinem Leben rein. Ja. Und Paulus betet deshalb in Kolosser 1, Vers 9. Kolosser 1, 9, deshalb hören wir auch nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, auf dass ihr zum Vollmaß gebracht werdet, erstens in der Erkenntnis seines Willens. Und der ist eben in der ganzen Schrift niedergelegt, von A bis E, bis Z, ja, oder Alpha, Omega. Zweitens, in aller Weisheit, nämlich dann richtig zu beurteilen, einzuteilen, was ist für wen, was ist für welche Zeit geschrieben. Drittens, Geiz und geistlicher Zusammenschau, damit auch Urteilsvermögen oder Verständnis. Und jetzt kommt die praktische Seite, wozu das alles ist. 10, Vers 10, um würdig des Herrn zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, in jedem guten Werk. Jetzt haben wir das wieder aus 2. Timotheus 3. Ja, alle geistgehauchte Schrift dient dazu, dass jeder von uns zu jedem guten Werk befähigt wird. Zu jedem guten Werk fruchtbringend und wachsend durch die Erkenntnis Gottes. Gottes Erkenntnis ist das Entscheidende, was wir lernen sollen. Ja? Darum betet Paulus auch in seinem großen Gebet in Epheser 1. Das erste, worum er betet, dass wir in der Erkenntnis des Christus und Gottes wachsen. Genau dadurch lernt jedes Leibesglied in dem heute gigantischen christlichen und frommen Stimmengewirr eine ganz entscheidende Fähigkeit, nämlich die Spreu vom Weizen zu trennen. Da brauchen wir das ganze Wort. Ich möchte jetzt noch ein paar Punkte, Zeit ist ja bald um, noch zu Paulus und die Königsherrschaft der Himmel bzw. Gottes und seines Messias sagen. Und da dazu lesen wir Stellen aus den Thessalonicher Briefen. Der erste und zweite Thessalonicher Brief, da spricht Paulus über die Entrückung des Leibes und er spricht auch über den Tag des Herrn. Ja, womit wir ja eigentlich nicht direkt was zu tun haben, weil wir ja vorher weggenommen werden. Und trotzdem spricht er darüber. Und es ist auch ganz klar, warum. Weil die Thessalonicher, die sind ganz jung im Glauben durcheinander gebracht worden und da sind Lehrer aufgetreten, die haben gesagt, ihr seht ja, ihr müsst ja leiden, ja, um dessen Willen, dass ihr zu dem Christus gehört. Ist doch logisch, dass ihr jetzt schon in der Drangsal drin seid. Und dann sind die Leute durcheinander gekommen, denn sie haben ja von Paulus gehört, wir werden vorher entrückt. Ja, und was ist jetzt mit denen, die jetzt bereits entschlafen sind? Die haben ja das irgendwie verpasst und wir haben es auch verpennt. Ja? Und da kam ein Riesendurcheinander. Und diese eigentlich traurige Tatsache hat dazu geführt, dass der Paulus jetzt in den beiden Briefen ganz klar eine Beziehung setzt zwischen Entrückung, zwischen Tag des Herrn. Wir sehen, wir werden vorher entrückt, aber offensichtlich auch irgendwie in der Nähe des Tages des Herrn. Ja, wie weit davon weg, sagt Paulus nicht. Und er sagt auch, wir brauchen das nicht wissen. Aber wir wissen, dass das kommt. Und wenn wir den Tag herannahen sehen, das tun wir ja heute, hoffentlich, ja, dann lassen wir uns auch entsprechend zubereiten. Und wenn wir jetzt die zwei Tage aus Hosea 6 nehmen, ja, nach denen Israel wiederbelebt wird, und die starten ja logischerweise von Golgatha weg, dann sind die beiden Tage bald abgelaufen. Ja, das dauert nicht mehr lange, sind keine zweistellige Anzahl Jahre mehr. Im zweiten Thessalonicher Brief, also bereits um 52, 53, schreibt Paulus, 2. Thessalonicher 1, 2, 1 und 2. Wir bitten euch aber, Brüder, wegen erstens der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus, nämlich um seine Königsherrschaft der Himmel von Zion aus aufzurichten, und zweitens unseres, also des Leibes, versammelt werden zu ihm hin. Ja, da haben wir die Hinaufversammlung, heißt es dort im Griechischen. Das ist eines, das erste ist das Kommen des Christus, und der zweite Punkt hier ist die Hinaufversammlung zu ihm hin, dass ihr da nicht durcheinander kommt. Dass ihr nicht schnell außer Fassung gebracht werdet in der Gesinnung, noch erschreckt A, weder durch Geist, also haben verschiedene Nicht-Geister, die nicht der Gottesgeist sind, ja, haben die Leute durcheinander gebracht. Noch B, durch Wort, also solche, die da predigen, noch durch Brief als durch uns. Also haben die Thessaloniker sogar Schreiben bekommen, da stand dran, Paulus als Unterschrift. Und es war eine Fälschung. Fake News. Kennen wir ja von heute, ja. Ist ja in aller Munde. Und es ist, ich weiß nicht, ich fürchte, es ist mehr Fake News unterwegs als alles andere heutzutage. Ja, und dann schreibt er, als ob der Tag Jahwes, müsste man jetzt hebräisch sagen, also der Tag des Herrn schon da wäre. Er sagt, der ist nicht da, sondern der kommt noch. Und dies alles hatte Paulus eben den in Christo eine neue Schöpfung gewordenen, das waren ja noch Säuglinge in Christo, die waren erst ein paar Monate alt. Da muss der Paulus, muss ja nach 6 Wochen ungefähr schon wieder weg, weil er vertrieben wurde. Und jetzt stellt euch vor, und jetzt sagt er in 2. Thessalonicher 2, Vers 5, also genau in dem zweiten Brief, den er mehrere Monate nach seiner Abreise geschrieben hatte, sagt er Folgendes: Erinnert ihr euch nicht, dass ich dies zu euch sagte, als ich noch bei euch war? Also hat der Paulus doch den Säuglingen in Christo bereits den ganzen Ratschluss Gottes gepredigt. Sicher waren da etliche Juden dabei und die kannten das Alte Testament. Aber trotzdem waren Schwerpunkt der Leute waren aus den Nationen. Also hatte der Paulus eben den Thessalonichern unter ihnen lebend alle Dinge, die den Leib des Christus und die Königsherrschaft auf der Himmel, also der Ehefrau des Christus, Israel betreffen, gelehrt. Im Brief an die Kolosser schreibt er aus dem Gefängnis etwa 62 nach Christus: Wenn der Christus unser Leben geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr zusammen mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Und das ist die Verbindung zwischen Christus, seinem Leib, und der Ehefrau, wegen der er ja aus den Himmeln zurückkehrt. Apostelgeschichte 1, 9 bis 11. Die Apostel gucken ganz verdutzt nach oben und dann sagen die Engel: Leute, guckt nicht nach oben, genauso wie ihr den habt da gehen sehen. So wird er sichtbar wiederkommen und er kommt auf den Ölberg. Ja, hat schon der Sacharja geschrieben, dass er da hinkommt, und er kommt nicht nach New York und auch nicht nach Berlin, sondern auf den Berg Zion, ja, nach Jerusalem. Es ist genau der Zeitpunkt, von dem der Herr Jesus in seiner Ölbergrede in Matthäus 24 in dem engeren Jüngerkreis, ja, er hat ja 2 Reden gehalten, eine öffentlich im Tempel, die ist in Lukas 21 berichtet, und die 2. Rede, da ging er auf den Ölberg, und dann wird er von 4 Aposteln, Petrus, Jakobus, Johannes und Andreas, glaube ich, wird er gefragt nach Markus, ja, wie ist es denn jetzt genau? Und dann fängt der Herr Jesus eine Chronologie zu lehren an, Matthäus 24, und dort sagt er am Ende eben, dass er in großer Macht und Herrlichkeit zurückkehrt auf den Ölberg. Und das muss die Gemeinde wissen, ja, sonst es gab ja genügend Leute, den hat man erlegt, jetzt erzählt, der Herr Jesus, der kommt jetzt nicht bald. Jetzt müssen wir schnell nach Jerusalem ziehen, hier die Zelte abbrechen und dort unten ein Land kaufen und helfen, das Land aufbauen. Alles Unsinn. Entschuldigt. Braucht man nicht. In Amerika gab es Bewegungen, ja, die haben Orte gebaut, in denen es keine Sünde geben sollte, und da wollten sie dann den Herrn Jesus erwarten. Das ist alles Unsinn. Brauchen wir nicht. Und es kommt eben, weil man die Schrift nicht richtig zuteilt. Davon kommt es her. Und deshalb hat der Paulus die Dinge ganz klar der Hochzeit des Lammes auch gelehrt. Zum Beispiel in Offenbarung 19,7 lesen wir dann, lasst uns fröhlich sein und frohlocken und ihm Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Ehefrau hat sich bereitet. Wo bereitet sich die Ehefrau? Hier unten. Und sie wird, und der Herr kommt oben mit seinem Leib, mit uns. Ja, wir gehören zum Mann, zum Ehemann. Ja. Die kommen miteinander runter und dann gibt es unten eine große Hochzeit. Wenn der Leib des Christus, während er gesammelt und zubereitet wird, sich also nicht im Detail mit Israels Geschick nach der Schrift beschäftigt, dann ist es etwa so, wie wenn ein Mann sich erst am Hochzeitstag für seine künftige Ehefrau interessiert. Ihr Hochzeitsleute, habt ihr das so gehalten? Ich glaube nicht. Wäre das nichts geworden, glaube ich. Kann ich auch bezeugen. Ich habe jede Minute genutzt, um meine Frau, meine zukünftige Frau zu sehen. Ja? Und manchmal kommen mir, manche Glieder des Christus kommen mir vor, wie wenn sie genauso handeln würden. Ja? Indem sie einfach, Israel, ja, ist nicht direkt für uns. Leider Unfug, ja, verzeiht, ja, so ist es halt. In seinem letzten Reisebrief, der dritten Reise, schreibt Paulus bezüglich der Königsherrschaft Jesu, in Römer 1, Vers 3, schreibt er über seinen Sohn, gekommen dem Fleisch nach, aus dem Samen Davids, Hinweis auf die Königsherrschaft. Die Schrift erklärt also den Anspruch Jesu auf den Thron Davids und sein Königtum, und zwar auf dieser vergänglichen Erde von Zion aus. Ich meine, das muss ich euch ja nicht erzählen, aber der Zusammenhang ist entscheidend, dass wir das richtig einordnen. Und ihr könnt euch noch in 2. Samuel 7, Vers 12 bis 16 dazu aufschreiben, das möchte ich jetzt der Zeit halber nicht mehr lesen. Und die Stelle in Lukas 1, 31 habe ich schon genannt. Und den Aposteln, den Ältesten von Ephesus, die Stelle möchte ich aber vorlesen, in Apostelgeschichte 20 schreibt er genau in der Zeit, als er den Römerbrief geschrieben hat, Folgendes. Apostelgeschichte 20, 24 bis 28. Es war 58 etwa, auf dem Weg Richtung Jerusalem. Aber ich nehme keine Rücksicht auf mein Leben als teuer für mich selbst, damit ich meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe. Und jetzt sagt er, zu bezeugen das Evangelium der Gnade Gottes. Und das ist das paulinische Evangelium. Ja, das hat er ihnen bezeugt. Aber nicht nur das. Nun siehe, ich weiß, dass ihr alle, unter welchen ich die Königsherrschaft Gottes predigen, das ist die andere Seite, ja, umhergegangen bin, mein Angesicht nicht mehr sehen werde. Deshalb bezeuge ich euch an dem heutigen Tag, dass ich rein bin vom Blut aller, denn ich habe nicht zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Nationen, Israel, Leib des Christus, alle drei Bereiche. Schöpfung, was passiert mit der? Die seufzt, die erwartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Wer sind denn die? Sind es nicht wir? Römer 8, 19 bis 21. Das kann man fast nicht fassen, dass die Schöpfung darauf wartet. Ich habe euch nicht zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss zu verkündigen. Habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher gesetzt hat, die Versammlung Gottes zu hüten, welche er sich erworben hat mit seinem eigenen Blut, ja, seiner Seele, die er in den Tod hinausgeschüttet hat. Der ganze Ratschluss, Vers 27, enthält eben alles. Und darum schreibt Paulus den Korinthern, alles ist euer. Alles ist euer. Vergangenheit, Zukunft, Königsherrschaft Christi, Evangelium des Christus im Vollmaß, dass er in der Fülle der Zeitabschnitte das All unter ein Haupt, den Christus, bringen wird, eben die ganze Schrift. Und jetzt sagt er weiter in Vers 32, nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, welches vermag euch aufzuerbauen und euch ein Losteil zu geben unter allen Geheiligten. Die Geheiligten sind nicht nur wir. Ja, Matthäus 27, 51, viele Heilige wurden vom Alten Testament, die wurden auferweckt beim Sterbezeitpunkt Jesu. Die gehört da auch dazu, zu den Geheiligten. Ja, natürlich sind wir auch Geheiligte. Aber eben die anderen auch. Und schließlich sagt Paulus in 1. Timotheus 4, 12 bis 16, ich bin denn jetzt auch gleich zu Ende, ja, stimmt tatsächlich. Niemand verachte deine Jugend, 1. Timotheus 4, 12 bis 16, sondern sei ein Vorbild in Wort, in Wandel, in Liebe, in Glauben, in Reinheit. Und jetzt sagt er, bis ich komme, halte an, mit was? Mit dem Vorlesen. Was hatten die Geschwister damals? Nicht einmal, da waren vielleicht noch nicht einmal alle Paulusbriefe an allen Versammlungen angekommen, ja? Sondern eben nur punktuell. Aber sie hatten alle den Tenach, das Alte Testament. Und das sollte vorgelesen werden. Ja? Und natürlich mit dem Evangelium, das Paulus geoffenbart wurde, eingeordnet werden. Was wohin gehört. Ja? So ist es zu verstehen. Vernachlässige nicht die, Entschuldigung, vorlesen, ich habe was vergessen, mit dem Ermahnen, mit dem Belehren. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, welche dir gegeben worden ist, durch Weissagung mit Händeauflegen der Ältestenschaft. Bedenke dies sorgfältig, lebe darin, damit deine Fortschritte alle offenbar seien. Also Paulus sagt, Timotheus, lass dich nicht durcheinander bringen. Du bist auch noch unterwegs, ja, wie die anderen auch. Und das darf man sehen, dass du dich bemühst, den gottgemäßen Weg zu erkennen und ihn dann zu gehen. Und dadurch werden wir Vorbilder. Ja. Ein Vorbild ist nicht hundertprozentig fertig. Aber man sieht, dass eine positive Entwicklung läuft. Ja, das ist das ganz Entscheidende. Petrus schreibt in seinem ersten Brief, sagt er, ihr sollt Vorbilder der Herde werden, steht da, nicht seid, werden. Und das darf man sehen. Lob und Dank, dass es so ist. Und dann steht weiter, habe Acht auf dich selbst. Auf das Belehren, beharre in diesen Dingen, wenn du dieses tust, so wirst du sowohl dich selbst erretten, als auch die, welche dich hören. Paulus hält Timotheus zum Vorlesen an, das hatte ich schon erklärt. Natürlich auch seine Briefe, keine Frage. Die da vorhanden waren, die sollten gelesen werden. Und das steht zwar hier nicht explizit in diesem Text, aber wir haben im Kolosser 4 einen Hinweis auf die Gemeinden, die Paulus selber nicht gegründet hatte. Und da lesen wir in Kolosser 4, 15 und 16, in 1. Timotheus 4 ist das allgemeine Vorlesen angesprochen und jetzt in Kolosser 4 finden wir, grüßet die Brüder in Laodicea und Nymphas und die Versammlung, die in seinem Haus ist. Und wenn der Brief bei euch gelesen ist, so macht, dass er auch in der Versammlung der Laodicea gelesen werde. Also die Briefe sollten herumgereicht werden, damit alle Briefe überall ankommen. Das war damals noch nicht der Fall, offensichtlich. Ja? Obwohl das Wort Gottes schon vollendet war, nach Kolosser 1. Ja? Und dass er auch in der Versammlung der Laodicea gelesen werde und dass auch ihr den aus Laodicea leset. Ja? Also gegenseitiger Austausch. Und jetzt ist mir noch ein kleiner Punkt wichtig, denn der ist aber ganz kurz, dauert nur 2-3 Minuten. Verwendung der Psalmen in der Belehrung des Leibes Christi. Und da lese ich jetzt einfach 3 Stellen vor. Und die erste steht in 1. Korinther 14, 26 bis 32. Was ist es nun, Brüder, wenn ihr zusammenkommt, so hat ein jeder von euch was? Einen Psalm. Eine Lehre, eine Sprache, von denen er sagte, die werden aufhören, ja, keine Frage, aber so steht es eben da. Damals war es noch nicht ganz so weit. Eine Offenbarung, eine Auslegung, alles geschieht zu was? Zur Erbauung. Wenn nun jemand in einer Sprache redet, so höchstens 2 oder 3 und nacheinander und einer lege aus. Wenn aber kein Ausleger da ist, so schweige er in der Versammlung, rede aber sich selbst und Gott. Propheten, das gab es damals auch, solche, die weissagen konnten, lasst 2 oder 3 reden. Die anderen lasst was? Beurteilen. Also was die Propheten sagten, das sollte beurteilt werden. Nicht ich, der Geist hat mir offenbart, ihr müsst jetzt das und jenes tun. Da durfte jemand aufstehen und sagen, Moment mal, stopp, an der Stelle steht das geschrieben, da steht das geschrieben, ist das nur richtig, was dir da der Geist gesagt hat? Ja, versteht ihr? Genau so war das von Paulus vorgegeben. Jetzt können wir beurteilen, in welcher Gemeinde das so abläuft, ist es okay. Und sobald man davon abweicht, ist es eben nicht okay. Wenn aber einem anderen, der da sitzt, eine Offenbarung wird, so schweige der Erste. Denn ihr könnt einer nach dem anderen weissagen, wozu? Damit alle lammen und alle getröstet werden. Und, jetzt kommt noch mal was, was uns auch nicht ganz so gefallen mag, die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Also wenn mir der Geist etwas klar macht, wo ich meine, das wäre jetzt für die Sammlung wichtig, dann soll ich entscheiden, ob das jetzt dran ist. Jetzt zu sagen. Ja? Also es ist hier nicht irgendwelches Diktat gefragt, sondern der Abgleich, ja, zwischen dem Propheten und das, was ihm der Herr jetzt ins Herz gibt. Epheser 5, 18 und 19. Berauscht euch nicht mit Wein, in welchem Ausschweifung ist, sondern werdet, heißt es da, nicht seid. Werdet im Geist erfüllt. Das heißt doch, wir haben den Geist vollständig. Es muss nicht nachgetankt werden. Was heißt aber im Geist erfüllt, heißt, dass ich dem Geiste Gottes den ganzen Raum zur Verfügung stelle in meinem Herzen, dass er in allem entscheiden möge. Ja, darum geht es. Werdet im Geist erfüllt, redet zu euch selbst, heißt es richtig, in was? In Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern, singend und spielend. Und das Wort spielen, singspielen heißt Psallo, kommt also direkt vom Psalm her. An der Stelle, in dem Herrn in euren Herzen, singend und spielend dem Herrn in euren Herzen. Und schließlich noch Kolosser 3, Vers 16, lasst das Wort des Christus, also alles, was durch seinen Geist hervorgebracht wurde, Alten und Neuen Testamentes, reichlich in euch wohnen, indem ihr in aller Weisheit euch gegenseitig, ja, der eine, die andere und umgekehrt, lehrt und ermahnt mit was? Mit Psalmen. Lobliedern, geistlichen Liedern, Gott singend in euren Herzen in Gnade. An den drei Listen stehen die Psalmen immer an erster Stelle. Und wer die Psalmen nur ein wenig kennt, der merkt, es ist eine Fülle, was da drin alles beschrieben ist. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, in der alten Elberfelder Übersetzung nachzuzählen, welche direkten Zitate der Paulus aus dem Alten Testament verwendet in seinen Briefen. Das sind 99. Und davon sind 18 aus den Psalmen. Und es gibt ja auch Parallelstellen, die sinngemäß parallel sind. Also da kommt noch eine viel größere Menge heraus. Die Konsequenz ist daraus für mich: Zur Ausgestaltung des Christus in dir und mir brauchen wir die ganze Schrift. Denn Christi Geist brachte sie hervor. Betrachtungsschlüssel ist dabei, dass Paulus von Christus selbst direkt geoffenbarte Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, mit welchem er das Wort Gottes zum Vollmaß brachte. So, denke ich, müssen wir an die Schrift rangehen, und genau so wird auch der Leib des Christus zu der von Gott bestimmten Vollendung geführt. Der Herr segne sein Wort. Lieber Vater, hab Dank, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass wir wissen dürfen aus diesem Wort, dass es durch den Geist deines Sohnes hervorgebracht wurde. Und du hast es für deinen Leib insofern noch einfacher gemacht, dass du das dem Paulus geoffenbarte Evangelium gegeben hast, damit wir den richtigen Schlüssel haben, um alles dir gemäß einzuordnen, dass wir deine Gedanken so nachdenken lernen, wie du sie von uns gedacht haben willst. Das schenke mir und all den Geschwistern hier, schenke es deiner ganzen Gemeinde, sodass sie bald in die Fülle des Leibes deines Sohnes hineinwächst, so wie du das haben möchtest. Und dass du bald, Herr Jesus, kommen kannst. Und wir dürfen dich ja auch heute schon erwarten, heute an diesem Tag. Und wenn du heute nicht kommst, dann warten wir einfach weiter und leben nach deiner Ordnung bis dahin. Gesegnet seist du, du gibst die Kraft und du bist es, der uns dies alles offenbart. Amen.